Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 249, Sprüche 1, 20 bis 28.
Wenn die Weisheit spricht, was verstopft uns die Ohren? Halten Sie sich für weise. Ich meine jetzt nicht klug oder schlau oder intelligent, sondern wirklich weise. Können Sie mit dem Begriff Weisheit überhaupt etwas anfangen? Oder ist das für Sie nur eine Art von altertümlichem Wort? In der Bibel ist im Alten Testament ein ganzes Buch nur der Weisheit gewidmet, das Buch der Sprüche Salomos. Es ist wie ein kleines Lehrbuch der Weisheit. Schauen wir doch mal, ob das mit der Weisheit wirklich so altertümlich ist. Wir lesen einen Abschnitt aus diesem Buch Sprüche im ersten Kapitel ab Vers 20. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore. Sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr unverständig sein? Und ihr Spötter Lust zu Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen. Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und eurer Spotten, wenn Schrecken über euch kommt. Wenn Schrecken über euch kommt wie ein Sturm und euer Unglück wie ein Wetter. Wenn über euch Angst und Not kommt. Dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden. Ja, dieses Buch der Sprüche, das jetzt dem König Salomo zugeschrieben wird, wir wissen nicht genau, ob es wirklich von ihm geschrieben ist, aber da er nun mal als sehr weise beschrieben wird, kann man sich das schon zumindest vorstellen. Was ist das Ziel dieses Buches? Ja, ganz schlichtweg die Vermittlung von Weisheit. Und Weisheit, das unterscheidet sich ganz klar. Sowohl vom Wissen als auch von dem, was man so Verstand nennt oder auch von der sogenannten Schlauheit. Schauen wir es mal uns ein bisschen genauer an. Wissen, das ist gespeicherte und abrufbare Information. Das ist das, was wir bei Bedarf zur Verfügung haben. Verstand? Ja, Verstand, das ist die intelligente Fähigkeit, diese Informationen zu verarbeiten. Das heißt also, sie zu ordnen, sie zu kategorisieren, sie zuzuordnen den verschiedenen Ebenen, sie miteinander zu verknüpfen, sie logisch in irgendeiner Form in Beziehung zu setzen, Kausalitäten zu erkennen, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Man kann sagen, das ist Erkenntnis durch eine intelligente Informationsverarbeitung. Und Schlauheit? Ja, Schlauheit, das ist diese intuitiv intelligente Fähigkeit, alles auf seinen Vorteil hin zu untersuchen, natürlich immer für einen selbst, und das auch entsprechend zu nutzen. Das ist schlau. Das muss nicht unbedingt jetzt formal verstandesmäßig intelligent sein, das kann auch ein Gespür sein. Aber Weisheit, Weisheit ist erheblich mehr. Aber was? Es ist die Fähigkeit, alles in einem, ja, wie kann man sagen, in einem erweiterten Wertezusammenhang zu erkennen. Also nicht die Informationen als solches, nicht die Dinge, die man auch zum eigenen Nutzen betrachtet, sondern es geht um einen Wertezusammenhang, den man durchaus als höherwertig betrachten kann. Also höhere Werte und alles das in diesen Zusammenhang einzuordnen, zu verstehen und danach zu handeln. Und mit höheren Werten ist natürlich ganz simpel der höhere Wert dessen, der alle Werte repräsentiert, also die Werte Gottes gemeint. Weisheit ist also die Fähigkeit, diese Werte zu erfassen und alles auf diese Werte hin einordnen zu können und umsetzen zu können. Und interessanterweise ist Weisheit keine passive Fähigkeit, also nicht die Fähigkeit einer uralten Schildkröte auf eine Frage zu antworten, sondern das ist eine sehr aktive Fähigkeit. Es ist ein innerer Drang, es ist eine treibende Kraft. Also nichts, was man so Begabung nennt, eine Begabung, die kann man auch brach liegen lassen, sondern Weisheit gehört eher zu dem, was man Motivation nennen kann. Also etwas, was bewegt. Aber wonach bewegt es? Wohin bewegt es? Naja, wenn man versucht, dafür so eine Art von Umschreibung in Worten zu finden, kann man sagen, das ist das Streben nach dem wahren, guten und schönen. Ja, das Wahre, das Gute, das Schöne, jedenfalls das zu erfassen und alles auf diese Ziele hin gestalten zu können. Und nun ist es ja so, dass jede Motivation als Kraft ja praktisch wie eine Person dargestellt werden kann. So ähnlich wie wenn wir sagen, ja, da gibt es einen Engel und einen Teufel in mir, der mir dieses und jenes zuflüstert und ich gebe der einen oder der anderen Kraft nach. Also es sind treibende Grundkräfte, die in uns wirksam sind, und die Weisheit ist auch eine dieser treibenden Grundkräfte. Warum? Sie ist eigentlich ein Abbild der Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes ist nicht nur einfach so eine Art von Kenntnis von allem, sondern das ist seine zentrale Motivation. Die zentrale Motivation, dass absolut alles, was ist und was in seiner Freiheit auch geworden ist, dass er das alles gut und wahr und schön werden lassen möchte. Er möchte alles dafür tun, dass es zu einer Vollendung kommt. Ja, man könnte sagen, Jesus ist praktisch die Verkörperung dieser Weisheit. Er ist sozusagen Gottes Weisheit als Person. Und da kann man ja schon feststellen, dass Weisheit viel mit Liebe zu tun hat. Wir kommen nochmal drauf zurück. Gottes Weisheit als eine Person darzustellen, wie jetzt hier in diesem Abschnitt, das macht also schon ziemlich Sinn, wenn man mal diese sprachliche Formulierung gebraucht. Das ist der Ausdruck seines Liebeswillens. Es ist der Gestaltungswille, den er seinen freien Geschöpfen gegenüber entwickelt. Er möchte ihnen seine innere Ordnung und den Sinn von allem so nahe bringen, dass sie sich beginnen, in diese Richtung zu entwickeln. Aber nun will er ja da seinen Willen und seine Ordnung nicht machtvoll durchsetzen, was ihm ein leichtes wäre. Er müsste nur wollen und alles würde so funktionieren, wie er das will. sondern er möchte, dass seine Geschöpfe diese Weisheit annehmen, aufnehmen, ein Teil von ihr werden, aus dieser Weisheit heraus leben. Und das geht nicht durch Macht, das geht nur, indem man dazu auffordert. Meinetwegen dringlich. Manchmal ist das dringlich ja auch wirklich notwendig. Und manchmal mit Warnung. Das macht schon Sinn, dass man auch sagt, was passieren kann, damit diejenigen in ihrer Freiheit auch andere Wege gehen können. Also Weisheit erzwingt nicht, aber sie kommuniziert. Sie will überzeugen. Und nur durch die Ordnung der Weisheit kann tatsächlich alles in Wahrheit gut werden, also wahr und gut zugleich werden. Und damit auch schön. Naja, schön, das ist ja nichts anderes als eine Umschreibung von sehr erfreulich, sehr genussvoll, sehr lebendig, irgendwie wunderbar. Ja, wo kommt sie her? Diese Weisheit, das ist klar, die Weisheitsordnung ist grundsätzlich verwurzelt und eingebettet in die Wertegrundordnung Gottes selbst. Ja, dieser Text, kommen wir mal zu dem zurück. Da heißt es, die Weisheit ruft laut draußen auf den Straßen, den Plätzen, den Märkten, den Diskussionsforen, also im lautesten Getümmel. Die Elberfelder Bibelübersetzung sagt sogar, sie schreit. Das ist die Übersetzung von Ranan, aber eigentlich heißt das rufen, jubeln, jauchzen, also ein intensives Wirksamwerden, sich irgendwie hörbar machen. Ja, ist denn das so? Geht nicht Gottes Weisheit und alles das, was er uns mitteilen will, sozusagen im Getümmel dieser Welt unter? Naja, interessant ist tatsächlich, dass die Kraft der Weisheit in jedem von uns irgendwie wirksam ist. Er hat sozusagen den Keim wirklich so in uns hineingelegt, dass dieser Keim in uns mächtig wirkt, also geradezu schreit und häufig gerade dort schreit, wo das Getümmel am größten ist. Wir haben nämlich alle einen ganz massiven Drang, irgendwie weise zu sein. Übersetzt heißt das, wir neigen sehr dazu, alles und natürlich jeden zu bewerten, zu beurteilen. Wir haben ein außerordentliches Bedürfnis zu moralisieren, die Dinge einzusortieren in irgendein Wertesystem, natürlich unser eigenes. Wir werten auf, das nennt man dann bewundern. Wir werten ab, das nennt man dann verachten. Also wir müssen immer irgendwie das Ganze in ein Wertesystem einsortieren. Und innerhalb der sozialen Medien kann man ja inzwischen sehr gut studieren, wie das eigentlich der größte Inhalt dessen ist, wie Menschen sich abwerten, aufwerten und wie sie sich permanent beurteilen. Ja, wir könnten ja auch vom Prinzip her die Nüchternheit eines Krokodils haben. Ja, das heißt, man wartet ab, man schnappt zu, wenn sich eine Beute da in der Nähe befindet, dann wartet man wieder ab, man verdaut dasjenige, was man erwischt hat und dabei bleibt man nüchtern, da muss nichts bewertet werden. Aber stattdessen fällen wir ständig Werturteile zu allem. Unentwegt. Es ist für uns so selbstverständlich, dass wir den Unterton permanenter Beurteilung gar nicht mehr richtig mitkriegen. Aber trotzdem, wir kriegen es natürlich mit, wenn wir selbst bewertet werden. Wir sagen dauernd, was wir gut finden, was wir schön finden, auch was wir für wahr halten. Aber immer ist das auf uns selbst bezogen. Also was ist gut für mich? Was ist schön für mich? Was ist wahr für mich? Und wir haben einen großen Drang nach eigener Aufwertung. Unser Wertesystem ist so beschaffen im Normalfall, dass wir das, was wir bewerten, immer so bewerten, dass wir aufgewertet werden. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Abwertung anderer. Und da wir ein eigenes Wertesystem haben, könnte man meinen, jeder ist ein kleiner Gott, der aus seinem Wertesystem her die Welt beurteilt. Also das Gegenteil von dem, dass wir das Wertesystem Gottes tatsächlich erst einmal erfassen wollen. Faktisch gibt es keinen Menschen ohne ein eigenes Wertesystem. Aber zuallermeist ist das selbstbezogen. Das sagt ja das Wort egozentrisch. Ja, die Weisheit Gottes hat da offensichtlich ihr eigenes Urteil. Sie nennt die Menschen Unverständige, Spötter oder Tore. Also, wenn wir das mal ein bisschen übersetzen, das sind dann die blinden Tölpel, das sind die arroganten Zyniker und das sind die bornierten Dummbeutel. Man kann sagen, das sind so drei Varianten, die sich der Wirkung der Weisheit Gottes jeweils auf ihre Art und Weise zu entziehen trachten und die es vorziehen, das, was als Weisheitsbereitschaft in ihnen angelegt ist, in ihre eigenen Pseudo-Weisheiten zu transformieren. Den Unverständigen ist die Weisheit Gottes viel zu anstrengend. Deswegen möchten sie es einfach haben. Für die Spötter oder die Zyniker, die also sich gerne über andere lustig machen, ist das zu demütigend, denn sie zeigt ihnen, wie sie wirklich sind. Und für die Toren, das sind also die bornierten, trotzigen, die ihr eigenes Ding machen wollen, ist die Weisheit viel zu bedrohlich, denn sie unterminiert ihren Eigensinn. Also, die Unverständigen wollen es einfach haben, möglichst simple Weisheiten, das gibt es ja heute reichlich. Es ist alles komplex, aber das Komplexe, das wollen wir nicht haben. Wir wollen klare Verhältnisse, das ist die Grundlage von jeder Politik, die man populistisch nennen könnte. Dann die Spötter, die arroganten Zyniker, die wollen ihre Überlegenheit zelebrieren. Und das geht nur dadurch, dass sie andere auch verachten. Und das jeweils genießen. Und die Wahrheit der Weisheit Gottes ist ihnen demütigend, denn sie müssen dann erfahren, dass alles ganz anders ist und dass sie keine Überlegenheit haben, dass sie unglaublich dumm im Vergleich zur Weisheit Gottes sind. Die sogenannten Toren, die wollen machen, was sie wollen. Ja, das ist ihr Leben und sie sind trotzig, wenn das nicht so funktioniert, wie sie sich das denken. Und höhere Mächte und all das, was die sozusagen wollen, das ist bedrohlich für den Eigensinn. Ja, gibt es die auch heute? Alles, was damals war, ist heute genauso. Und all denen gegenüber fordert die Weisheit zu etwas ganz Bestimmtem auf. Sie sagt nämlich, kehrt um. Der Weg, den ihr geht, der führt in den Abgrund. Und das ist eine ganz klare Aufforderung. Es ist auch ein Angebot. Lasst euch von mir leiten, sagt sie. Ich will euch an die Hand nehmen. Nehmt meine Worte an und nehmt sie vor allen Dingen auf. Dadurch, dass ihr sie zu verstehen beginnt, beginnt meine Weisheit und die innere Ordnung Gottes euch zurechtzubringen, eine neue Ordnung in euch wirksam zu werden. Das, was man mit diesem alten und ein bisschen heute abstoßend wirkenden Wort Zucht nennt. Ja, zurechtbringen. Aber es hat ein gutes Ergebnis. Das wird hier versprochen. Da sagt die Weisheit, mein Geist wird euch dann durchströmen. Eigentlich ist das Naba und das heißt eigentlich hervorsprudeln lassen. Also so eine überströmende Fülle, von der man durchdrungen wird. Und das zeigt auch, dass es hier gar nicht um irgendwelche außengeleiteten Normen geht, die uns dazu bringen sollen, dass wir es so machen, wie es von uns erwartet wird, sondern dass die Weisheit Gottes, sobald wir sie beginnen, in uns aufzunehmen, uns von innen leitet, uns also ein inneres Gespür vermittelt für das, was wahr, gut und schön ist. Aber die ablehnenden Kräfte sind mächtig. Bequemlichkeit, Arroganz und Eigensinn hatten wir vorhin. Das sind sozusagen die wesentlichen Kräfte, die genau alles verstopfen, was diese Weisheit eigentlich in uns in Bewegung bringen will. Ja, und dann sagt sie, okay, wenn ihr das nicht annehmt, dann, ja was dann? Wird sie uns dann bestrafen? Nein, hier wird ganz deutlich gesagt, dass gar keine Strafe stattfindet, sondern dann werde ich euch selbst überlassen. Ich werde mich zurückziehen. Ihr könnt dann sehen, wo ihr bleibt und wie ihr bleibt, welche Wege ihr geht und wohin diese Wege führen. Dann müsst ihr die Konsequenzen tragen. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt. Und die Konsequenzen, das sind bittere Erfahrungen. Das ist das, was man so altmodisch Bedrängnis nennt. Das ist das, was einem Angst macht, was Schrecken erzeugt, was wir zusammenfassend für Unglück halten. Und man kann das Ergebnis so ähnlich betrachten wie als naturgegebene Folge, wie ein Versuch, als ob wir gegen Naturgesetze handeln würden. Wenn wir gegen Naturgesetze handeln wollten, wenn wir glauben würden, wir könnten fliegen und springen von einem hohen Felsen, dann werden wir erleben, was da passiert. Und so gibt es göttliche Gesetzmäßigkeiten, die in unsere Schöpfung eingebettet sind, auch moralische Gesetze. Und sobald wir beginnen, uns dem zu widersetzen, hat das Folgen. Interessanterweise nicht erst später, sondern in dem Augenblick schon. Es verändert unsere Persönlichkeit. Es verändert das Innere unseres Wesens. Schon in dem Augenblick, wo wir das wollen, wo wir es planen, wo wir es versuchen, unabhängig sogar von der konkreten Möglichkeit des Umzusetzens, verändert sich etwas in uns. Es macht sich noch nicht unbedingt sofort negativ bemerkbar, aber langfristig mit Garantie. Ja, und wer seine Folgen seines Handelns, seiner Bequemlichkeit, Dummheit, seines Trotzes, seines Hochmutes dann beginnt zu erleben, der bereut das natürlich. Ja, was heißt das denn jetzt? Er bereut das. Er bereut die Folgen. Bereuen heißt erst einmal, er findet sie nicht gut. Er hätte es gern anders, das ist doch klar. Insofern könnte man meinen, ja, dann hätte sich doch was geändert. Da ist doch der ein neuer Mensch draus geworden, wenn er das bereut. Nein, beileibe nicht, denn es ist die gleiche Motivation wie zuvor. Derjenige, der das, was er unbedingt erreichen wollte, nicht erreicht, sondern sich nur geschädigt hat, der sagt, blöd gelaufen. Wie kann ich es nochmal ändern? Wie kann ich es rückgängig machen? Wie kann ich es nochmal probieren? Wo gibt es noch andere Möglichkeiten? Es ist also praktisch nur die Suche nach einem Ausweg, aber es ist nicht die Suche nach der Hilfe der Weisheit. Was die Betreffenden dann für Weisheit halten, das ist was ganz anderes. Das ist dann, wo kriege ich jetzt die Möglichkeiten, da wieder rauszukommen? Kann mir nicht jemand sagen, wie man das jetzt verändern könnte? Ist das Reue? Naja, eine Art von Reue ist das schon, aber die Motivation hat sich nicht geändert. Und dann sagt die Weisheit hier in diesem Text, dann kann es sein, dass sie versuchen, mich zu finden. Aber sie werden mich nicht finden können. Ich bin für sie unauffindbar. Warum denn? Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Die Quelle aller wirklichen Weisheit ist nämlich die Liebe. Und die Liebe, die fordert nicht die Unterwerfung. Sie fordert nicht, dass man jetzt es genau so macht, wie sie es vorschreibt, sondern sie bietet an, dass man ihr vertraut. Sie wünscht sich also ein Vertrauen, das nur dadurch möglich ist, dass wir ebenfalls zu lieben beginnen. Dass wir die Weisheit, die es so gut mit uns meint, annehmen. Dass wir innerlich uns dafür öffnen. Dass wir uns vertrauensvoll von ihr leiten lassen. Und das ist ja eine ganz andere Haltung. Wir machen das ja nicht aus Berechnung dann, im Sinne von, ja, das bringt die größten Vorteile und vermeidet die Nachteile. Dann kommen wir nicht in die Hölle, dann kommen wir in den Himmel. Aber das sind doch tolle Motivationen, oder? Kaum. Denn es geht mir dann immer nur um meinen Vorteil. Das kindliche Vertrauen ist was anderes. Das kindliche Vertrauen sagt, ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst und ich bin bereit, mich von dir leiten zu lassen. Mit diesem Vertrauen lässt man sich auch etwas sagen. Die Weisheit hat dann die Möglichkeit, uns ein klares Empfinden für das, was nicht in Ordnung ist, ins Herz zu legen. Wir bekommen ein wirklich empfindsames Gewissen. Ja, aber die Trägheit, die Arroganz und der Trotz, der ist für jede Form von Liebe eigentlich taub. Und damit auch für alles das, was die Weisheit in ihrer Fürsorge uns eigentlich innerlich mitteilen will. Sie suchen nur nach irgendwelchen Auswegen, neuen Möglichkeiten, nach Tricks und Tipps, wie man das doch noch kriegen kann oder wie man die Folgen vermeiden könnte. Und dann sind sie wütend über die Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen und diese Wut, das ist keine gute Grundlage für die Liebe. Ja, deshalb heißt es, hören Sie zu, wenn Gottes Weisheit zu Ihnen sprechen will. Hören Sie aber nicht mit den äußeren Ohren zu, sondern hören Sie zu mit Ihrem Herzen. Öffnen Sie Ihr Herz, versuchen Sie zu verstehen, wie die Liebe Sie berühren und bewegen will. Versuchen Sie, sich ihr zuzuwenden. Versuchen Sie, Ihre Hand zu ergreifen und sich zu sich ziehen zu lassen. Das ist nämlich mit Zucht eigentlich gemeint. Komm zu mir. Ja, und wenn Sie nicht wissen, wie die Weisheit so aussieht und welchen Namen sie hat und wie sie so ist, ich kann es Ihnen verraten. Sie hat nämlich einen Namen. Jesus.